Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Erfahrungsgemäß sind die allermeisten ja nett und umgänglich, aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die einem die Arbeit und leider damit dann auch das Leben schwer machen können. Die Faulen, die Nervigen, die Intriganten oder auch die Chefs und Chefinnen, die das besser nicht wären, weil sie nicht führen können. Die alle bereiten uns Stress, lassen die Arbeitsmoral sinken und die Krankheitsquote steigen. Und wir fragen uns heute, was tun? Antwort: mit Ursula Wawzinek sprechen. Denn die ist Konfliktberaterin und heute für 2 Stunden ihre Ratgeberin hier bei Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Morgen nach München.
Hallo, guten Morgen, Frau Steinhauer.
Vom Umgang mit sturen Eseln und beleidigten Leberwürsten, so heißt Ihr Buch, in dem Sie aufzeigen, wie Konflikte kreativ gelöst werden können. Und weil wir alle natürlich mit sturen Eseln und beleidigten Leberwürsten zu tun haben und die aushalten müssen, lade ich Sie, also unsere Hörerinnen und Hörer, herzlich ein, von Ihren Erfahrungen mit Eseln und Leberwürsten zu erzählen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Wobei mich jetzt nicht nur interessiert, mit welchen Konflikten Sie zu tun haben, sondern natürlich auch, wie Sie versuchen, die zu lösen. Und da, Frau Wawzinek, sind wir ja schon bei einem ganz wesentlichen Punkt, denn Sie unterscheiden zwischen Problem und Konflikt. Wie definieren Sie das jeweils?
Ja, zwischen Problem und Konflikt ist ein ganz großer Unterschied, nämlich beim Problem sind wir noch lösungsfähig und lösungsbereit, weil wir noch nicht emotional sind. Also die Emotionen stehen uns beim Konflikt im Wege. Der Konflikt zeichnet sich dadurch aus, dass negative Gefühle gegenüber dem Konfliktpartner entstanden sind. Also vielleicht beschreibe ich nochmal, was passiert da insgesamt. Mhm. Irgendwas Unterschiedliches trifft aufeinander. Ja? Also es können unterschiedliche Meinungen sein, unterschiedliche Interessen, Werte auch, Ziele oder Bewertungen, was auch immer. Also irgendeine unterschiedliche Vorstellung trifft jetzt aufeinander und ist nicht gleichzeitig miteinander vereinbar. Ja, weil wir haben ja immer Unterschiede im Kopf, aber oft machen die uns kein Problem, weil wir müssen sie ja nicht vereinen. Jeder fühlt sich im Recht, ja, und es muss auch irgendwie eine Wichtigkeit haben, sonst sagen wir, ach, ist wurscht, dann machen wir es halt so, wie du sagst, also machen wir schnell einen Kompromiss. Aber wenn uns was persönlich wichtig ist, dann machen wir das nicht. Und wir müssen auch in irgendeiner Weise voneinander abhängig sein und jetzt auch einen Handlungsdruck haben, das heißt irgendwie mitgehangen, mitgefangen, wir kommen jetzt auch nicht dem Konflikt aus. So, und wenn wir das alles haben und noch nicht emotional sind, sondern nur sagen, Mensch, irgendwie ist das jetzt schwierig, dann ist das nur ein Problem. Und meine Erfahrung ist, Probleme lösen die Leute auf alle Fälle, da brauchen die auch keine Hilfe.
Aber Konflikte nicht.
Ja, weil jetzt wird es emotional. Konfliktmanagement ist Emotionsmanagement, dafür ist man nicht ausgebildet. Darauf ist man auch gar nicht eingestellt. Ja, meistens versucht man das ja immer sachlich zu klären, was aber eigentlich schon im Bauch passiert.
Ja, das heißt, Probleme sind sachlich lösbar, Konflikte nicht?
Richtig, ja. Also Konflikte brauchen erst die Beruhigung der Emotionen. Durch die aufgewühlten Emotionen, das sagt man ja auch so, oh, ich muss mich so aufregen, ich bin total aufgewühlt, aufgebracht. Ja. Das sind alles Worte, die uns zeigen, dass die Emotionen so an Schwung, an Menge zunehmen. Und die müssen tatsächlich erstmal ein bisschen beruhigt werden, damit der Verstand wieder ans Steuer kommt, ja, weil wenn die Emotionen so aufgewühlt sind, dann übernehmen die nämlich das Steuer und dann passieren auch so Sachen, wo Außenstehende sagen, hallo, bin ich jetzt im Kindergarten?
Ja. Also ich kann versuchen, aus einem Konflikt die Emotionen herauszuhalten, aber das ist schwierig. Also das ist überhaupt die Grundvoraussetzung dafür, dass ich diesen Konflikt lösen kann, dass ich versuche, die Emotionen und die Gefühle nach draußen zu schieben.
Das wäre das Ziel. Mhm. Ja, wie kann ich überhaupt erst verhindern, dass bei mir oder auch beim anderen diese negativen Gefühle entstehen? Wenn es aber dann passiert ist, wenn sie schon da sind, dann sollte ich mich erstmal nicht auf die Sachebene konzentrieren, sondern tatsächlich auf die Beruhigung der Emotionen. Einmal bei mir selber, dass ich wirklich eine gute Selbstsorge habe und erstmal auf mich schaue und sage, uff, jetzt pass auf, jetzt ist richtig schwierig gerade für mich. Und auf mich schaue, wie komme ich wieder runter? Oder auch, wenn ich es nicht habe und der andere ist aufgewühlt, dann zu schauen, was braucht denn der jetzt? Und da können wir heute natürlich auch drüber reden, wie mache ich das denn? Was braucht denn der andere jetzt, dass er erstmal emotional wieder runterkommt?
Bevor wir darauf kommen, ist Streit wieder was anderes als Problem und Konflikt?
Ja, ich mache da schon einen Unterschied, weil Streit hat oft so eine Funktion wie ein reinigendes Gewitter. Also manchmal ist es einfach ein Streit, so Druck ablassen. Es platzt was aus einem raus. Man ist vielleicht allein nur hungrig und gereizt, ja. Und dann kommt da irgendwas raus. Und wenn es beim anderen nicht dazu führt, dass der negative Emotionen uns gegenüber entwickelt, also wenn der sich nicht verletzt fühlt, dann ist der Streit auch eigentlich harmlos, ja, Kleinigkeiten. Mhm. Aber manchmal ist natürlich, der Streit ist natürlich auch ein Merkmal von Konflikt. Manchmal steckt Tieferes dahinter, wenn ich einfach merke, es ist nach dem Streit noch was hängen geblieben. Ja, der andere weicht mir vielleicht aus oder hat ein komisches Gesicht oder sagt, du, das war jetzt echt nicht in Ordnung für mich. Ja, dann merke ich schon, ah, da ist mehr passiert, kaputt gegangen.
Wäre es hilfreich und wäre es machbar, dass ich mich grundsätzlich auf die Idee einlasse, mir können eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen völlig egal sein? Dann habe ich auch gar keinen Krach mit denen und auch gar keinen Konflikt.
Das finde ich nicht konstruktiv, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte eigentlich nicht mit Menschen den ganzen Tag verbringen, denen ich egal bin. Ja? Also die Lösung liegt da eher woanders. Es geht eher darum zu sagen, meine Kollegen sind nicht meine Freunde. Ich muss mit denen nicht ganz dicke sein und die müssen mir auch nicht gefallen, sondern ich muss mit denen konstruktiv zusammenarbeiten. Und ein paar von den Kollegen, die mag ich vielleicht besonders gern, mit denen tausche ich mich auch intensiver aus. Aber bei den anderen geht es darum, immer auch den Respekt zu wahren und durchaus, da gehört auch ein Interesse am Menschen dazu. Sonst wird es echt kalt, also da entsteht so eine Kälte. Nee, gefällt mir nicht gut zu sagen, meine Kollegen sind mir egal.
Die sind keine Freunde, das heißt für den Konfliktfall, auch du kannst ihnen auch nicht aus dem Weg gehen. Bei einem Freund könnte man mal sagen, pass mal auf, ich gehe jetzt mal. Aber den Kollegen siehst du ja immer wieder und
das
zwar
ist das
jeden
Problem.
Tag.
Ja, das ist das Problem, weil die Kollegen können wir uns ja nicht aussuchen. Wie Sie sagen, bei dem Freund kann ich sagen, also der wird jetzt nicht mehr eingeladen, den treffe ich jetzt nicht mehr, mit dem habe ich einfach keine Lust mehr, Kontakt zu halten. Viele Mitarbeiter machen das auch mit Kollegen und sagen, der ist für mich gestorben, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Was man sich dann nicht bewusst macht, ist, dass man in dem Moment, wo man so etwas Persönliches, Emotionales im Job macht, dass man immer auch aus der Professionalität rausfällt und auch Schaden nimmt. Also man verliert dann in der Sicht auch zum Beispiel wie die Leistung bewertet ist, man verliert so in der Soft-Skill-Kompetenz, ja, dass man einfach nicht so gut in der Lage ist, mit unterschiedlichen Menschen umzugehen, nicht so teamfähig ist. Also es wirft immer einen Schatten auf uns, wenn wir so unkooperativ sind.
Dicke Luft im Büro, wenn Kollegen nerven. Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir möchten natürlich wissen, was Sie bei dicker Luft machen. Welches Fenster öffnen Sie, damit die Luft dann entweichen kann und wieder frischer Wind reinkommt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Erzählen Sie uns, wenn Sie mögen, von Ihren aktuellen Problemen, aber natürlich auch von Ihren Lösungsansätzen. Sie können uns auch schreiben. Sie erreichen uns über Mail und Twitter und die Mailadresse ist gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Dicke Luft im Büro, wenn Kolleginnen und Kollegen nerven. Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit der Konfliktberaterin und Autorin Ursula Wawzinek. Und ich möchte noch mal einen Hinweis aufgreifen, Frau Wawzinek, den Sie vorhin gebracht haben, nämlich, dass Kollegen keine Freunde sind. Mhm. Wir gehen also mit denen nur in Anführungsstrichen eine Geschäftsbeziehung ein oder wie würden Sie das definieren?
Ich würde nicht sagen nur, aber vorrangig. Mhm. Das heißt, wenn man unter seinen Kollegen ein, zwei Menschen findet, mit denen man auch gerne in eine Freundschaft geht, dann ist es einfach ein schöner Glücksfall. Aber es sollte keine Notwendigkeit sein. Gerade heute ist heute schwierig für die jungen Leute, weil man ja in den Firmen sehr locker miteinander umgeht. Also das Du ist ja total üblich und man unternimmt wahnsinnig viel zusammen privat. Und da ist es sehr schwierig für die Leute zu unterscheiden, Freunde und Kollegen. Ja. Und solange alles gut geht, ist es auch schön, wenn man freundschaftlich ist. Schwierig ist nur, wenn es kippt, haben wir ja schon besprochen, weil ich nicht ausweichen kann. Und deshalb sollte ich so ein bisschen Vorsorge haben und sagen, ich mache mir nicht jeden Kollegen gleich zum Freund.
Also Blumenstrauß zum Geburtstag schenken und auch zusammen feiern und Kuchen essen geht, aber vielleicht
absolut
nicht ständig nach Hause einladen. Also ein bisschen Distanz wahren.
So eine innere Distanz, ja, so ein Anstand, würde ich sagen, so ein Respekt und Anstand und Natürlich Blumenstrauß und Gratulation zum Geburtstag und das menschliche Miteinander, das gibt uns unglaublich viel und das macht uns die Arbeit auch so viel schöner, mit netten Menschen zu arbeiten. Das ist sehr beglückend. Also da möchte ich überhaupt nichts einengen. Vielleicht so ein Bild und ich kann die auch nach Hause einladen, natürlich. Nur das Bild, das ich geben möchte, ist, ich lade die Gäste sozusagen in mein Wohnzimmer ein, aber nicht in mein Schlafzimmer.
Ja? Maria Müller hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen, vielen Dank. Es ist meine erste Sendung, insofern bitte ich um Entschuldigung.
Eine Premiere bei Deutschlandfunk Kultur. Wir freuen uns sehr, dass Sie angerufen haben.
Hallo Frau Müller, auch von mir.
Also ich wollte nur sagen, ich habe eine neue Stelle angenommen und war sozusagen die Neue im Büro. Mhm. Hatte eine Kollegin, die da die Ausbildung gemacht hat und einfach schon eine Menge Wissen hatte natürlich und wollte mir bestimmt aus gutem Grund immer irgendwie ja sagen, wie es zu machen ist. Mhm. Ich bin eine erfahrene Frau, ich habe viele Jobs gemacht und hab so meinen Weg gefunden, wie ich Sachen erledigen möchte. Und sie hat sich immer wieder eingemischt und ich habe gesagt, ja, und ich möchte das anders machen. Und irgendwann ist es so eskaliert aus ich weiß gar nicht aus welchem Grund auch immer. Also sie hat auch in ihrer Art und Weise zu kommunizieren eine sehr so derbe Art und Weise, die ich eigentlich gut abkann, weil ich genau irgendwie so ein Tomboy, ich habe da nichts dagegen, aber irgendwann wurde es mir dann doch zu viel. Mhm. Und das ging so weit, ich hatte zwei verschiedene Stellen im Job, also einmal als Assistentin und dann nochmal als Assistentin, aber in einem anderen Bereich, einfach unterstützend auch die Mannschaft, dann auf Reisen war. Und dann war ich eben an einem anderen Arbeitsplatz und sie hatte dann gesagt, warum ich denn meine Urlaubsübergabe dann jemand anderem geben würde und nicht ihr. Und ich sagte, ach, ich komme mal geschwind hoch und wir besprechen das. Und ich hatte das einfach nicht verstanden, weil wir können ja selber wählen, wem wir die Urlaubsübergabe geben. Und sie wollte immer alles bestimmen, wie es zu laufen hat. Mhm. Hat sie gesagt, ja, das muss ich immer der andere Kollegen. Die anderen Kollegen da hinschicken und er sagt, ja, aber das tust du ja, wenn ich unten bin und da arbeite ja auch.
Frau Müller, weil wir eine wahnsinnig schlechte Leitung haben, es ist leider nicht ganz leicht, Sie zu verstehen. Also ich habe mitbekommen, Ihre Kollegin, die schon lange, lange da war, sie kam als Neue ins Büro. Die Kollegin, die schon sehr lange da war, hat in einer zunehmend derberen Art und Weise Ihnen erklärt, wie das da bisher gelaufen ist. Sie haben gesagt, ich möchte es aber anders machen. Wie haben Sie diesen Konflikt gelöst?
Naja, am Anfang war das ein bisschen schwierig, weil sie dann auch alles, was sie machen wollte, im Vordergrund gestellt hat. Halt Fenster auf, mir ist warm, Fenster zu, mir ist kalt und man musste sich immer nach ihr. Mhm. Ja, also egal, was man gemacht hat.
Ja, und wie war die Lösung? Wie haben Sie es versucht?
Naja, also schon miteinander zu reden und dass ich einfach nicht verstehe, was da gerade passiert. Ja. Und letztendlich ist es bei anderen Sachen dann eskaliert und ich sagte, okay, also wir müssen darüber reden, das geht so nicht weiter. Mhm. Und ich habe gesagt, ich würde es gerne nicht im Büro machen, sondern in einem Extraraum, weil da arbeiten wir schließlich und möchte diese Konfliktsituation nicht im Raum haben.
Sondern in einem neutralen Ort.
Genau, neutralen Ort. Also es war dann ein Besprechungsraum, dann sind wir dahin und ich habe einfach gesagt, ich verstehe nicht. Was da passiert und sie war aber immer noch auf diese 180, was sie vorher meinten, man sollte
die Emotionen raushalten, ja.
Genau, und das war ja schon also am Wochenende danach, ich war am Freitag.
Sagen Sie uns gerade das Ende, dann würde ich nämlich gerne Frau Wawzinek mit reinnehmen ins Gespräch. Ja. Wie ist es geendet oder schwelt es noch?
Also das, nein, das ist geendet, aber nicht in dem Gespräch, sondern da hat sie mir vorgeworfen, so, ich bin nicht diejenige, die hier dann gehen wird, sondern so eine Anspielung, ja, soll ich jetzt gehen oder wie? Mhm. Und also das war ein 45-minütiges Monolog von ihrer Seite, ich konnte sie überhaupt nicht abholen. Und das endete damit, deeskalierte damit, dass wir uns zur Weihnachtsfeier zusammentun mussten, miteinander bedienen mussten, andere Leute. Und es war ein Kollege gestorben. Und dann haben wir gesagt, wie doof sind wir eigentlich? Wir beide, oder? Was haben wir eigentlich Problem. Also. Und eigentlich ganz schön traurig, dass man das zum Anlass genommen hat, doch dass man miteinander umgehen kann. Und jetzt umarmen wir uns oft wieder, ja, also es ist alles wieder in Ordnung und ich bin froh darüber. Ich denke mal, Sie genauso.
Das ist eine irre Geschichte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns die erzählt haben, weil zwei Sachen, Frau Wawzinek, dabei, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig sind. Ganz am Schluss der Humor, also einfach zu lachen und zu sagen, sag mal, wie bescheuert sind wir eigentlich? Dann diese positive Emotion, sich in den Arm zu nehmen und sich zu freuen, dass man sich sieht. Aber auch der Weg dahin war ja ein schwieriger Weg. Was sagen Sie zu Maria Müllers Idee und Lösungsansatz?
Ja, also erstmal, Frau Müller, Respekt, das haben Sie wirklich großartig gelöst. Und ich möchte auch kommentieren, was Sie da Gutes gemacht haben. Das eine ist, Sie waren ja zunächst offen für die Unterstützung der Kollegin und haben das in Wertschätzung erstmal angenommen. Dann haben Sie gemerkt, okay, das wird mir jetzt zu viel. Und dann haben Sie aber auch angefangen, Ihren eigenen Stil zu suchen und den auch durchzusetzen. Das ist ja auch wichtig. Ja, irgendwann muss man ja auch sagen, du, ich bin jetzt auch groß. Und ganz toll finde ich, dass Sie auch das Gespräch dann mit ihr gesucht haben im neutralen Raum, sehr gut. Und ihr auch gesagt haben, Ihre Kernnachricht haben Sie gesagt, ich verstehe nicht, was da gerade passiert. Das ist eine tolle Grundeinstellung, in so ein Gespräch zu gehen. Ja, nicht zu sagen, ich finde es unmöglich, wie du dich hier aufführst, sondern wirklich in dieses, ich will es gern verstehen, zu gehen. Was ich vielleicht als Hinweis noch mitgeben kann, ist, wenn ich höre, die Kollegin hat da 45 Minuten Monolog gehalten, dann ist es genau das, was ich vorhin gemeint habe, mit wenn die Emotionen aufgewühlt sind, dann hilft es nichts, wenn wir auf der Sachebene regeln wollen. Die Emotionen müssen beruhigt werden und die beruhigen sich, wenn wir sie ansprechen und ernst nehmen und wertschätzen. Also das heißt, was wir da machen können, ist, dass wir immer wieder sagen, du Kollegin, ich nehme wahr, dass dich das sehr verletzt hat oder dass dir das ganz wichtig ist. Wir suchen immer die gute Absicht und sagen, Mensch, ich sehe, du bist jemand, der übernimmt hier wirklich viel Verantwortung und dir ist das und das wichtig. Ja, also dieses Anerkennen und dann eben die eigene Position daneben stellen und sagen, guck, gleichzeitig bei mir ist es so und ich würde es mir so wünschen. Und dann zu sagen, komm, lass uns doch mal überlegen, wie kann das gut zwischen uns beiden laufen. Also, und dass Sie das dann wirklich geschafft haben, dass Sie jetzt versöhnt sind, das ist sehr, sehr besonders. Großer Respekt dafür.
Also, was mich sehr beeindruckt, Frau Müller, ist auch, dass Sie es 45 Minuten lang ausgehalten haben, Ihre Kollegin reden zu lassen, ohne sie zu unterbrechen. Frau Wawzinek, was wäre, wenn man versucht, dazwischen zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, lass mich bitte auch mal was sagen. Und die redet aber und redet und redet und redet und nimmt gar nicht wahr, dass sie da einen Gegenüber hat, weil sie einfach mal Dampf ablassen muss. Mhm. Nützt es was, den Versuch einer Unterbrechung zu wagen?
Ja, ich würde schon unterbrechen, auf alle Fälle, aber nicht gleich mit der eigenen Position, sondern mit dem, wie ich es vorhin gesagt habe, ich würde unterbrechen und sagen, ich will jetzt mal zusammenfassen, was bei mir jetzt gerade angekommen ist oder was ich verstanden habe. Und klar, oft sind es dann Menschen, wenn ich sage, so und so habe ich es verstanden, die dann sagen, ja genau und dann geht das Ganze weiter. Und dann kommt aber, ich gebe erstmal Vorleistung, ja, und gebe der anderen Person wirklich das Gefühl, so wie sie gesagt hat, die Frau Müller, ich möchte es gern verstehen, ja. Das ist so viel Wertschätzung und Wohlwollen, das kommt beim anderen an. Und dann kann ich irgendwann mal auch sagen, du, ich würde dir gerne jetzt auch mal meine Position sagen. Wäre das für dich okay, wenn wir jetzt auch mal drauf schauen, wie es für mich ist? Wenn die dann sagt, nein, das will ich gar nicht hören, dann kann ich es mir fast sparen. Ja? Weil dann kann ich sagen, du, dann ist es aber auch wirklich schwierig, jetzt hier weiter zu klären.
Frau Müller, letzte Frage an Sie. Haben Sie jetzt die Möglichkeit, alles so zu machen, wie Sie es sich wünschen im Büro?
Ja. Also wie gesagt, am Anfang war es wirklich schwierig. Wir haben auch die Chefs eingeschaltet. Wir hatten überlegt, Betriebsrat und einen Mediator zu nehmen. Aber da war sie nicht bereit dafür. Und dann war dieses Monolog. Und wie gesagt, danach haben wir auch nicht wirklich mehr groß drüber geredet, sondern jeden sein lassen, so wie er ist. Und gesagt, wir starten neu. Also und das hat geklappt. Also wirklich, also das heißt nicht, dass jeder jetzt total Rücksicht jetzt auf den anderen nimmt. Jeder ist, wie er ist. Man akzeptiert es. Aber man kann miteinander wieder reden.
Toll, dass Sie uns das erzählt haben.
Wirklich super.
Respekt. Frau Müller, vielen Dank für diesen Anruf bei Deutschlandfunk Kultur. Frau Wawzinek, die Stellung von Frau Müller, als sie da anfing, war, sie war die Neue im Büro. Gibt es so eine Faustregel für Neue, also so dieses Grundsätzliche, wenn du neu bist, dann guck erstmal und hör erstmal zu. Und
auf alle Fälle, ja. Mhm. Also als Neue, auch wenn ich sehr erfahren bin und vielleicht sogar erfahrener als die Alten, ja, um in ein System hineinzugehen, würdige ich immer erstmal die Geschichte dieses Systems. Also das heißt, ich gehe da mit Respekt in das System und schaue mich erstmal um, lass mir ganz viel zeigen. Das ist eine Wertschätzung für die alten Kollegen, in Anführungsstrichen Alten, dass sie mir zeigen dürfen, wie macht ihr das hier, was steckt da dahinter, was ist euch wichtig, worum geht's, ja, und ich höre das alles und dann fange ich an, so langsam meins mit einzubringen. Ich erlebe das immer wieder bei den Konfliktberatungen, das ist ein Klassiker, was Frau Müller da angesprochen hat, dass es gibt immer so super verantwortungsbewusste, in Anführungsstrichen alte Kollegen, die nicht aufhören wollen, mich sozusagen wie so ein Lehrmädchen zu behandeln. Und das ist immer auch ein Kampf, sich da zu behaupten. Aber mein Tipp ist einfach, dass man das eine Zeit lang mitmacht und dann wirklich auch seine Position vertritt und das in Wertschätzung immer wieder sagt, du, ich danke dir für deine Unterstützung, die du mir hier gibst. Und jetzt ist der Punkt, jetzt möchte ich gerne auch weitergehen und mein eigenes hier mit reinbringen. Da bitte ich dich auch, das zu respektieren und mitzutragen. Also so dieses Kollegiale dann einfach herauszuheben.
Wie lange ist eine Zeit lang? Eine Woche, zwei Wochen, ein Monat? Wie lange soll ich?
Ich glaube, das ist sehr abhängig von der Komplexität der Aufgabe. Aber ich würde mal sagen, man hat ja eine Probezeit. Also spätestens nach der Probezeit muss Schluss sein mit Einarbeitung. Und ich sage dir jetzt, wie das geht. Aber vielleicht, ich kann da schwer was sagen. Ich glaube, das muss man so von der Fachkenntnis heraus dann entscheiden, wenn man sagt, ich habe es jetzt verstanden. Mhm. Und wenn man eben der Kollegin sagen will, du, ich habe es jetzt verstanden, jetzt lass gut sein, dann übersetzt man das einfach, indem man sagt, du, ich danke dir ganz herzlich, du hast mir so viel Wissen mitgegeben, das ist jetzt wirklich bei mir angekommen und ich kann das jetzt super mit meinen Kompetenzen verbinden und ich laufe jetzt mal alleine.
Jeder Konflikt ist ein Unikat, sagt die Konfliktberaterin Ursula Wawzinek, heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Und natürlich haben sie im Laufe der Jahre viele Unikate auch bei der Bewältigung von Konflikten ausgemacht. Ich bin sehr gespannt, was für ein Unikat Ivor Subasic ist. Er ruft uns an aus Bergisch Gladbach. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Subasic, was möchten Sie uns erzählen?
Ja, also die Geschichte hat irgendwann ein Ende gehabt. Es ist nur halt, ich hätte gerne ein paar Tipps, wenn sowas in Zukunft vorkommt. Ja. Einfach, wie man es besser machen kann. Ich hatte einen Konflikt mit einem Vorgesetzten, der hat einfach mal, sage ich mal, Arroganz gehabt. Mhm. Was ja an sich kein Problem ist. Jeder Mensch darf arrogant sein, solange er kompetent ist. Und das Problem war, dieser Mann war nicht kompetent. Wir sind zu einem Kunden gegangen. Also es war so eine brenzlige Situation, sage ich mal so. Etwas musste erledigt werden und er ruft mich an, dass ich vorbeikomme. Und ich komme da an, nie vorher da gewesen. Ich frage ihn, ja so, was muss gemacht werden, das und das, okay, wie? Oh, ich habe ja davon keine Ahnung.
Oh, mhm.
Ja, und da kommt so ein Moment, okay. Und dann ging es auf einer persönlicher Ebene weiter irgendwann, wo ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt versuchen wir mal miteinander zu reden. Aber als ich gemerkt habe, dass ich gegen die Wand rede, also mit einer Wand rede, halt, mhm. habe ich dann einfach irgendwann gesagt, nee, also meine Zeit ist das nicht wert. Mhm. Halt, weil wenn man nach 4, 5 Gesprächen immer noch an dem gleichen Punkt ist, man muss immer von vorne ansetzen, dann sehe ich das nicht als konstruktiv.
Darf ich Sie fragen, an welchem Punkt das gehakt hat? Also was war der Punkt, wo Sie überhaupt nicht weitergekommen sind im Gespräch?
Alles. Ja, es ist einfach nur so, ich glaube, so seine Wahrnehmung des Meinungsaustauschs war, wir setzen uns hin, Leute kommen mit eigener Meinung, gehen mit meiner Meinung weg.
Okay.
So.
Und ich bin dein Chef und du machst bitte das, was ich dir sage.
Genau das. Mhm. So, und dann kamen so Punkte, wobei er nicht der Chef war. Er war einfach die nächste Stufe unter dem Chef.
Also, aber er war ein Vorgesetzter.
Genau, genau. Und dann kamen so Ansätze, wo man so einen großen Wahn gemerkt hat bei dem Mann. so ich und ich so, du weißt schon, dass es nicht deine Firma ist. Mal ein bisschen jetzt anhalten hier. Halt, erstmal das. Zweitens, als ich dann versucht habe, eine Ebene rüber zu gehen, habe ich gemerkt, dass überhaupt in dieser Führungsetage persönliche Beziehungen eine Riesenrolle spielen. Nicht sachliche Beziehungen, sondern persönliche. Und da habe ich gesagt, so, nee, das glaube ich ja nicht. Und bereuen tue ich es auch nicht, so nur das Problem ist, dass sowas immer wieder vorkommen kann. Und
nun haben Sie ja eingangs gesagt, Herr Subasic, das hat sich erledigt. Also offenbar haben Sie ja irgendeine Lösung gefunden. Welche war das?
Ja, ich bin weg.
Sie haben diese Firma verlassen?
Genau.
Ah ja.
Genau.
Okay.
Und weil erstmal kamen bessere Angebote um die Ecke und zweitens, ja, ich meine, kamen bessere Angebote, besonders im Bildungsbereich, wo die Firmen kamen, die Schwerpunkt auf eine Weiterbildung und eine Spezialisierung ihrer Fachkräfte hatten.
Okay, haken wir da mal bitte ein, Herr Subasic, wenn Sie einverstanden sind. Frau Wawzinek, Konflikt, Riesenkonflikt ist da. Herr Subasic versucht, den irgendwie zu lösen, regt mehrere Gespräche an, die finden auch statt, aber eigentlich finden sie nicht statt, weil sein Gegenüber ganz offensichtlich nicht bereit ist, mit ihm zu sprechen. Und dann verlässt er die Firma. Das ist natürlich der Worst Case, würde ich sagen.
Ja, ich würde trotzdem sagen, Herr Subasic, Kompliment, haben Sie auch gut gelöst für sich. Denn es gibt tatsächlich Führungskräfte, da ist es schwierig, unter denen zu arbeiten. Wir sind ja als Angestellte frei, auch zu sagen, von wem möchte ich mich denn führen lassen. Das hat natürlich einen hohen Preis, wenn ich entscheide, von dieser Person kann ich mich nicht führen lassen, weil ich habe vor dieser Person keinen Respekt oder ich kann die Art, wie diese Person führt, nicht akzeptieren. Dann hat es einen hohen Preis, weil ich muss dann weggehen. Ja? Also weil unter dem kann ich dann keine gesunde Existenz mehr haben, weil das führt unweigerlich zu großen Verwerfungen. Aber den Mut zu haben und zu erkennen, ich habe da jetzt mehrmals probiert und hier führt kein Weg vorbei, dann zu sagen, ich wechsle und suche mir einen anderen Chef, der besser zu mir passt, ist schon mal echt sehr respektabel und gut gelöst, weil wir wollen ja auch gesund und glücklich bleiben. Aber Sie haben ja auch nachgefragt, Herr Subasic, ein paar Tipps vielleicht?
Ja,
was
gerne.
Mir aufgefallen ist, was wir immer berücksichtigen müssen, das wird heute immer so ein bisschen getan, als wenn es nicht wäre, aber ober sticht unter, das gilt heute noch genauso. Das heißt, ein Chef hat halt auch die Rolle, uns zu beobachten und uns zu bewerten. Und wenn der jetzt etwas an uns kritisiert oder bemängelt, dann ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, kritisch auseinandersetzen und da kann es dann auch zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ich kann mit dieser Art von Feedback nichts anfangen. Dann wäre wieder das, ja, ich sorge gut für mich und gehe vielleicht. Jemand, der aber jetzt 25 Jahre in der Firma ist und da echt total gerne ist, der wird jetzt deswegen wegen so einem Chef auch nicht gehen wollen. Dann wird es nochmal ein bisschen komplexer.
Was mache ich denn dann? Also ich muss natürlich den Chef respektieren.
Ja.
Dann wird es aber ganz schwierig, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich will ich mich ja gar nicht von dem führen lassen. Eigentlich habe ich das Gefühl schon seit 25 Jahren, dass er da an der falschen oder sie am falschen Platz ist. Da kommen wir auf diesen Punkt, Frau Wawzinek, Unikate bei der Bewältigung von Konflikten. Also es gibt die Anpasser, es gibt die Vermeider. Welche Haltung nehme ich da am besten ein, um weitere 25 Jahre oder zumindest noch 10 in so einem Betrieb bis zur Rente dann auszuhalten?
Ja, es ist ein Riesenthema. Also um da drin aufzuräumen, ist, was mir immer das Allerwichtigste ist, was ich gerne den Menschen, mit denen ich arbeite, mitgebe, ist, das Wichtigste ist, dass wir gesund bleiben. Ja, kein Chef auf dieser Welt ist es wert, dass wir krank werden. Und ich begleite sehr viele Menschen, die extrem krank werden an solchen Situationen. Wirklich, das ist kein Spaß. Soziale Schmerzen, und das sind ja soziale Schmerzen, die man dann hat, ja, so ein Ärger. Es hat also jetzt die Gehirnforschung auch bewiesen. Soziale Schmerzen wirken wie körperliche Schmerzen. Also wie im Gehirn wird das gleiche Zentrum angesteuert, als wie wenn ich mir jetzt körperlich wehtue. Und das sollte immer im Vordergrund sein. Wann immer Sie jetzt praktisch in einer schwierigen Situation sind, immer, dass Sie erstmal die Selbstliebe in den Vordergrund stellen und ganz gut und liebevoll für sich sorgen und nicht die Energie so verschwenden an den anderen hin, ja, und so ins Kämpfen kommen und so viel Kraft da lassen, sondern lieber ein inneres Zurücklehnen. Wir analysieren im Coaching dann immer, was ist die Wahrheit der Situation? Und zur Wahrheit der Situation kann durchaus gehören, und das erlebe ich auch ganz oft, dass ich eine Führungskraft habe, die einfach ein wirklich sehr schwieriger, manchmal vielleicht auch geringschätzender Mensch ist. Das kommt einfach vor. Es gibt tolle Chefs, aber es gibt auch Chefs, die wirklich sehr, sehr, sehr kritisch und schwierig sind.
Und es gibt die Arroganten, so wie bei Herrn Zubasic.
Ja, natürlich. Und dann gibt es auch, es gibt auch welche, die mir vielleicht als Typ, wie bei Kollegen ja auch, überhaupt nicht liegen. Aber es müssen ja auch nicht meine Freunde sein. Ich muss einen Chef für mich gewinnen können. Ein Chef, der nichts von mir hält, da habe ich immer ein schweres Leben. Mhm. Also jetzt mal ganz platt gesprochen, ist es immer so ein Rat, arbeite nie unter einem Chef, der nichts von dir hält. Weil er muss mich bewerten, er wird mich immer schlecht bewerten, er wird mir ständig das Leben schwer machen. Er wird von sich aus immer denken, er muss mir hier irgendwas Druck aufbauen oder was weiß ich. Also es ist nie ein schönes Miteinander. Also muss ich den so wie einen Kunden auch, ich muss ja einen Kunden auch für mich gewinnen, ja? Und dass ich einfach sage, mein Chef, ich muss ihn A würdigen in seiner Rolle und dann auch für mich und meine Leistung gewinnen.
Herr Zubasic, haben Sie, als Sie gegangen sind, als Sie dann gekündigt haben, haben Sie Ihrem Chef gesagt, warum Sie gehen?
Ja, klar.
Was hat er gesagt? Wie hat er reagiert?
Ja, gar nicht. Also das ist einfach, nee, es war... Mhm. Das war schon lange Zeit im Voraus zu merken, halt, weil ich habe kein Problem mit einer Kritik oder einem Feedback, wenn es fachlich ist, auch wenn es schlechtes ist. Mhm. Man lernt ja schließlich aus seinen Fehlern. Halt. Mhm. Was mich da aus dem Ruder rausgebracht hat, war diese persönliche Ebene, dieser Angriff auf einer persönlichen Ebene, wo ich dann auch gesagt habe, so wie wir gehen nicht irgendwie zum Oktoberfest zusammen oder sowas, wir arbeiten zusammen, also bleiben wir in dem Rahmen.
Halt. Genau.
So, und das war eben nicht möglich. Und dann irgendwann habe ich nur gesagt, so ja, weil erstmal habe ich an mir das angemerkt, dass ich, wenn wir jeden Tag von der Arbeit nicht gestresst, sondern einfach nur sauer nach Hause kommen, irgendwann ist die Nase voll, irgendwann reicht es einfach so, man will es nicht mehr, so, wenn man Familie zu Hause hat, man muss auch denken, was das, wie diese Ausstrahlung an sie...
Ja, man trägt das ja mit ins Privatleben rein.
Genau,
ja.
Genau.
Und dann kriegen die zu Hause das alles ab, was die im Büro abbekommen müssten.
Nicht unbedingt, so, ich versuche das immer so zu richten in die richtigen Stellen, sage ich mal so, aber man ist dann, ja, wie soll ich sagen, nicht so erreichbar wie unter normalen Umständen, weil der Kopf ist woanders, Gehirn arbeitet ein bisschen, Gehirn arbeitet sozusagen 24 Stunden am Tag, versucht eine Lösung für das Problem zu finden und das ist dann einfach zu viel. Und dann irgendwann haben wir einfach nur gesagt, nee.
Ja, Herr Zubasic, vielen, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Ich glaube, das macht anderen Leuten auch Mut, bis zum Schluss zu kämpfen und dann, wenn es nicht weitergeht, vielleicht doch zu überlegen, ob man den Arbeitgeber wechselt. Danke dafür. Viele Führungskräfte führen grottenschlecht. Das ist die Erkenntnis der Konfliktberaterin Ursula Wawzinek aus München, die lange selber Personalerin war. Das waren Sie ja auch nicht von Anfang an, Frau Wawzinek. Was für eine Chefin sind Sie geworden im Laufe der Jahre?
Also mir war als Chefin einfach wichtig, den Menschen zu sehen. Ich arbeite mit Menschen zusammen und jeder Mensch möchte auch menschlich gesehen werden. Bei allen fachlichen Belangen, die wichtig sind und die Leute auch wirklich mit Herzblut ja eh machen. Also in der Regel muss man ja da eher bremsen als anschieben. Gibt es einfach Situationen, wo der Mensch eine Sondersituation braucht, ja, wo man sagt, jetzt ist mal die Arbeit gar nicht so wichtig, jetzt machen wir mal eine Ausnahme. So. Das glaube ich, so dieses Spiel zwischen den persönlichen Belangen und den betrieblichen Belangen, da darf man, glaube ich, nicht nur die betrieblichen Belange sehen, sonst verliert man die Menschen manchmal in schwierigen Situationen.
Josef Heil ruft uns an aus Weiden. Schönen guten Morgen, Herr Heil.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Herr Heil.
Hallo. Was ich Ihnen mitteilen will, ist Folgendes. Also ich bin knapp 70 Jahre, ich war 40 Jahre im öffentlichen Dienst und 30 Jahre als Sachbearbeiter 30 Jahre unter männlichen Chefs und die letzten 10 Jahre unter weiblichen Chefs. Und ich muss sagen, da ist ein Riesenunterschied. Die Frauen, die wollen, die setzen mehr auf die emotionale Seite. Und zunächst mal, ich war immer etwa gleich alt wie die Chefinnen, und die haben mich, wenn ich wo neu gekommen bin, oder sie in unser Referat, haben die ja so eine Art Partnerfigur. Und die anderen, die jüngeren Mitarbeiter, waren sozusagen, die hätten ihre Kinder sein können. Und die Zusammenarbeit mit Männern war immer, muss ich sagen, gut bis sehr gut. Wir haben uns nichts getan. Da war später vielleicht mal eine private Ebene, dass man miteinander in ein Konzert gegangen ist. Also ich habe mit keinem der Männer irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Bei den beiden Damen, mit jeder. Und das kommt daher, ich bin von der Natur her auch ein Einzelkämpfer. Und habe immer geschaut, dass ich auch die schwierigsten Fälle möglichst alleinig mache. Und die Frauen, die wollten vielleicht Unterstützung, weil ich mehr Erfahrung habe, wie auch immer. Die wollten mich so persönlich vereinnahmen, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mich jeweils dezent geweigert und habe halt meinen Stiefel, sage ich jetzt mal, selber gemacht. Und das hat bei beiden zu bitteren Feindschaften geführt.
Herr Heil, wie haben die das denn versucht, wenn Sie sagen, die haben versucht, mich persönlich zu vereinnahmen? Wie denn? Was haben die denn gemacht?
Ja, einfach durch, das haben sie mir schon gesagt, also sie kommen jetzt, ihr Zimmer kommt jetzt neben meines. Dann, und da lag in der Luft so als Stütze und das merkt man einfach, dass ich eine andere Position hatte wie die anderen Mitarbeiterinnen vom Sachgebiet, die 30 Jahre jünger sind.
Das heißt, die wollten Sie als Unterstützung haben und haben Sie als langgediente Fachkraft genommen, um auch einfach nahe bei zu sein und zu Ihnen rüberkommen zu können und zu sagen, Herr Heil, helfen Sie mir mal bei dem Problem.
Genau. Wir alle sind,
das hat Ihnen nicht gewesen. Gefallen?
Das hat mir schon gefallen, aber wie soll ich denn sagen? Sie haben gemerkt, jetzt wird es schwierig, weil das sind so Tendenzen, die sich über viele Jahre, Jahre aufbauen und die in ein, zwei Sätzen zu sagen, ist
ja. Ich sage Ihnen mal, Herr Heil, ich sage Ihnen mal, was mir gerade durch den Kopf geht. Also wenn ich jetzt Ihre Kollegin gewesen wäre, die junge Kollegin, hätte ich gedacht, ach guck mal, die Chefin bevorzugt jetzt den Heil, weil der schon so lange da ist. Das wäre jetzt mein Problem gewesen. Frau Wawzinek, wie beurteilen Sie, was die Chefin gemacht hat? Aus Sicht der Chefin hat die ja nur wahrscheinlich erstens einem Kollegen Wertschätzung zeigen wollen, dem Kollegen Heil, und sagen, ich respektiere sehr, dass du schon so lange da bist. Und bei den anderen?
Ja, also ich kann es jetzt noch nicht so ganz erfassen, wo es zum Problem wurde, weil eigentlich ist es ja eine große Wertschätzung gegenüber den Herrn Heil, wirklich zu sagen, Mensch, und klug von der Chefin zu sagen, Mensch, ich habe hier jemanden, der ist super erfahren und das nutze ich. Aber irgendwie hat es scheinbar auch benutzt, höre ich so raus, und irgendwo hat es auch nicht gepasst. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz erkennen können, wo es so gekippt ist. Und die Gefahr, dass die Jüngeren sagen, er wird bevorzugt. Ich glaube, dass die Jüngeren durchaus auch respektieren und sagen, Mensch, er ist auch erfahren. Ja, also ich meine, da ist dann in der Regel auch durchaus ein Verständnis da, dass so jemand dann ein bisschen besondere Position bekommt. Aber irgendwie hat es ja für Herrn Heil nicht gepasst, ja?
Ja.
Und Sie können es ja auch nicht so gut erklären. Deshalb würde ich sagen, das lassen wir auch. Wenn Sie sich da jetzt auch unwohl fühlen bei dieser Erklärung oder wenn das zu lange dauern würde. Wichtig finde ich, Herr Heil, ist, und deshalb danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns das erzählt haben, dass Sie sagen, männliche und weibliche Vorgesetzte sind unterschiedlich. Würden Sie, Frau Wawzinek, das unterstützen? Würden Sie sagen, ja, das ist auch Ihre Erfahrung? Sie haben ja eben schon ein bisschen erzählt,
definitiv,
wie Sie es selbst machen.
Definitiv. Ich würde nur keine Wertung reinbringen. In dem Fall war es jetzt so, dass die männlichen leichter waren für den Herrn Heil, aber das würde ich jetzt als grundsätzliche Wertung nicht so sehen. Aber definitiv sind Männer und Frauen unterschiedlich.
Herr Heil, vielen Dank für diesen Anruf und nochmal nachgefragt bei Ursula Wawzinek. Wenn Sie sagen, viele Führungskräfte führen grottenschlecht, woran mangelt es denen denn?
Ja, ganz unterschiedlich. Manche sind einfach so sehr an der Sache orientiert und sind auch deswegen vielleicht auch von oben geschätzt und benannt und vergessen dann einfach, ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Manche haben, also ich habe so die wichtigsten Störfelder mit Führungskräften, da ist zum Beispiel keine Zeit für Führung, das ist der Top-Renner überhaupt. Ja, wenn man sich so auf seine eigene Sache konzentriert, dass man nur noch von einer Besprechung zur anderen ist, aber nicht mehr für die Mitarbeiter greifbar ist. Oder schlechter Stil hatten wir ja auch schon, auch eine ganz große Kritik. Also da gibt es eine Menge.
Was wird denn moniert beim Stil, wenn Menschen zu Ihnen kommen in die Konfliktberatung? Worüber klagen die?
Ja, also wenn da die Wertschätzung fehlt, also das geht gar nicht. Und die Wertschätzung fehlt oft, ja. Also oft sind Führungskräfte auch sehr ungeschickt in Sprache.
Mhm. Sonst noch? Woran mangelt es? Also grottenschlecht, ja, ist jetzt, also Führungsstil, ja, kann man drüber sprechen.
Einzelne, aber, ja, ich möchte es bitte nicht auf alle Führungskräfte verstanden haben, sondern es gibt sie einfach auch, ja, weil manche Mitarbeiter leiden ja auch extrem unter einem schwierigen Chef. Und ich wollte das einfach nur bestätigen, ja, die gibt es. Andere haben dann einfach eine schlechte Kommunikation, das heißt, sie haben wenig Sinn dafür, welche Infos brauchen meine Leute, welche Orientierung muss ich geben. Manche überfordern ihre Mitarbeiter, drücken einfach nur, das muss jetzt gemacht werden und helfen dem Mitarbeiter nicht, wenn er wirklich signalisiert, ich brauche Hilfe. Also Vision fehlt manchmal, Strategie, manchmal fehlt auch Entscheidungen. Also da gibt es ganz viel.
Sagt Ursula Wawzinek aus München, die heute unser Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Konfliktberaterin und Autorin des Buches Vom Umgang mit sturen Eseln und beleidigten Leberwürsten, wie sie Konflikte kreativ lösen. Und nach den 10 Uhr Nachrichten wüsste ich auch noch mal gerne von Frau Wawzinek, ist es eigentlich besser, aus den eigenen Reihen eine Chefin zu rekrutieren oder soll man nach draußen gehen? Das besprechen wir gleich. Frau Wawzinek, wir sind stehen geblieben vorhin bei den Chefs und Chefinnen, die offenbar ganz, ganz unterschiedlich sind in ihrer Art zu führen. Was hat sich bewährt bei den Neu- oder Nachbesetzungen? Einen Chef aus den eigenen Reihen zu wählen oder nach draußen zu gehen und von draußen neutrale Menschen ins Haus zu holen?
Also eindeutig sowohl als auch. Erste Priorität sollte meines Erachtens, und ich meine Kunden, also die Firmen, für die ich arbeite, leben das auch die meisten, dass der interne Mitarbeiter erstmal den Vorrang haben sollte. Weil Mitarbeiter wünschen sich immer auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Wenn sie das in der Firma nicht können, dann müssen sie eigentlich wechseln. Und das ist ja nicht immer im Interesse der Firma. Also wenn man jemanden guten halten will, dann muss man ihm auch eine Entwicklungsperspektive anbieten. Also insofern aus den eigenen Reihen ist immer die erste Wahl. Und ganz oft besetzt man Stellen aber auch extern. Das hat aber dann vom Top-Management von oben herunter sozusagen in der Regel auch Gründe. Also entweder es gibt niemand aus eigenen Reihen, klar, aber manchmal denkt jetzt zum Beispiel ein Team auch, Mensch, der Hubert, der ist doch der Beste hier bei uns, das wäre doch jetzt der beste Nachfolger und alle, auch Hubert hält sich für den perfekten Chef und das ganze Team wünscht sich eigentlich Hubert als Chef und jetzt sagt aber das Topmanagement, nee, da kommt ein Externer. Und dann kann es auch sein, dass der Externe eigentlich von dem Fachlichen wenig mitbringt und die alle sich fragen, wie kann das sein? Und da möchte ich sensibilisieren, es gibt immer, also ein Führungswechsel ist für die Firma immer eine Chance, die Strategie neu auszurichten. Und man nutzt es dann manchmal auch, indem man sich ganz andere Qualitäten vom Markt dazu kauft, um ein Team zu verändern, in eine neue Richtung zu bringen, aufzumischen, was auch immer. Und das ist wichtig, dass das Teammitglieder einfach auch wissen, weil dann versteht man manchmal die Entscheidungen auch besser.
Jetzt nehmen wir mal an, Hubert hat das Rennen gemacht, alle freuen sich. Dann ist aber das Problem für Hubert, er kriegt jetzt eine neue Rolle. Das heißt, er muss sich ja abgrenzen von der alten, wo er das halbe Team oder das ganze Team geduzt hat. Genau. Jetzt ist er aber deren Chef. Genau. Das ist ja auch nicht so ohne. Wie finde ich mich in so eine neue Rolle rein, ohne dass da wirklich losgeht, Mensch, der Hubert hat aber mit der Andrea ja schon immer und jetzt hat er sie befördert, nur weil die beiden sich so gut kennen und miteinander kegeln gehen.
Ja, genau. Sie sprechen genau den zentralen tollen Punkt an. Als Hubert-Teammitglied konnte ich ja da so meine Lieblinge haben. Ja? Also mit Andrea war ich ganz eng, wir sind jeden Tag Mittagessen gegangen. Jetzt bin ich aber der Chef und damit muss ich für alle im gleichen Maße da sein und auch spürbar. Also das heißt, jetzt geht es auch darum, für alle spürbar zu machen, dass ich als Hubert mich jetzt allen öffne und hier auch gerecht sein will. Das heißt, ich muss Einzelgespräche führen, mit am besten mit allen, aber auch mit Andrea und der Andrea auch sagen, du, ich habe ja jetzt eine neue Rolle und das hat jetzt natürlich auch einen Einfluss auf unsere Freundschaft. Und zwar, wie wollen wir denn das machen? Weil, und dann bespricht man das einfach ganz offen und auch im Team kann man mit den Kollegen sprechen, dass man sagt, du Michael, ich weiß, du hast dich auch beworben und wir wissen beide, du hättest es auch sein können, klar. Jetzt ist halt das Los auf mich gefallen und lass uns doch mal gucken, was braucht es denn, damit wir beide jetzt gut zusammenarbeiten können. Und so kann man also Anfangsgespräche mit allen unter vier Augen führen. Weil Sie vorhin gesagt haben, ich bin mit allen per Du, ja, gar kein Problem, bloß nicht zurücknehmen. Ja. Also ich finde das ganz schlimm, wenn man dann sagt, jetzt sind wir Sie, das ist ganz hölzern und ungeeignet. Ja, und tatsächlich ist es eine Herausforderung, sich das aufzubauen, in die neue Rolle zu kommen. Man muss sich auch bewusst machen, dass man jetzt zu einer neuen Gruppe gehört, nämlich zu den Führungskräften und auch dort sein Netzwerk aufbaut und auch dort essen geht. Und nur noch ein Teil mit dem Team. Mhm. Also ja, es ist ein Lernprozess, aber es gibt ja da auch immer Fortbildungen dazu. Das muss man schon lernen. Also es ist jetzt nicht so mal nebenbei gemacht. Das ist eine Herausforderung.
Sie schreiben in Ihrem Buch vom Umgang mit sturen Eseln und beleidigten Leberwürsten, dass es rote und grüne Chefs gibt. Was sind die roten und was sind die grünen?
Ja, das sind so Kompetenzen, die ein Chef brauchen kann. Also die Führungskompetenz, die Anforderungen an Führungskräfte sind wahnsinnig komplex. Also das ist, kann man sich vorstellen, wie ein Puzzleteil. Da sind jetzt, sagen wir, 20.000 Puzzleteilchen drin, was ich als Chef alles können muss. Mein Mann ist Geschäftsführer, der hat da gesagt, ach, das sind 200.000. Ja? Ich finde, 20.000 reichen schon. Und das, da unterscheide ich jetzt so, dass ich sage, da von diesen Puzzleteilchen sind manche rot und manche grün. Rote Teile, das sind so diese dominanten Teile, die ich brauche als Chef. Also Dinge nach oben verkaufen, durchsetzen, fachlich firm sein. Also das, wo man so tough sein muss, ja, leistungsorientiert, Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Und dann gibt es die Anforderungen an die Führungskraft gleichzeitig, ja, Menschen mitzunehmen, also diese menschliche Kompetenz zu haben. Das heißt, Menschen abzuholen, mitzunehmen, zu entwickeln, zu verstehen. Und das ist auch schon eine große Herausforderung, beides zu bedienen, weil wir von unserem Typus her entweder das eine oder das andere sind. Und insofern hat jede Führungskraft Lernfelder und auch sehr erfahrene Führungskräfte. Da lernt man nie aus. Also, und deshalb auch als Mitarbeiter. Mitarbeiter sind oft sehr, sehr ungnädig mit ihren Chefs. Besonders wenn sie die roten Anteile gut können und die grünen fehlen, dann fehlt dem Team natürlich viel mehr als andersrum. Ja. Also wenn die Grünen stärker sind, jetzt zum Beispiel bei Hubert könnte das sein, die Grünen sind toll, aber dem Top-Management fehlen die Roten, ja, und deshalb wird er das nicht bekommen.
Das ist total interessant, finde ich immer. Vor allen Dingen, mir geht gerade durch den Kopf, es gibt ja auch ganz viele Firmen, wo Mitarbeiter sich dann immer wieder Verbündete suchen in ihrem Kampf gegen den Chef. Also dieses ständige Nölen am Chef, aber bitte nicht allein, sondern immer sagen, ja, das hat der und der ja auch gesagt, der findet die ja auch nicht gut. Mhm. Es kann auch sehr giftig werden für die Atmosphäre.
Ja, also ich habe, aber da müssen wir ein bisschen was dazu erzählen. Also wenn ich jetzt einen schwierigen Chef habe und es kann vorkommen, dass der Chef wirklich schlecht führt, dann hat das Team wirklich das Recht, sich dagegen zu wehren. Mhm. Also Mitarbeiter müssen ihren Chef respektieren, aber sie haben auch einen Anspruch auf einen vernünftigen Führungsstil. Und wenn der nicht da ist, dann muss ich ja auch irgendwie eine Möglichkeit haben, mich dagegen zu wehren. Und da kann ich eben jetzt erstmal so gucken, habe nur ich das Problem? Oder ist es tatsächlich ein Teamproblem, sagen wir alle, hör mal, da fehlt einfach was Wesentliches. Und dann ist es auch nicht nur Hetzen und Mobben, sondern dann ist es ein notwendiger Schritt, die Wahrheit der Situation zu beleuchten, sich als Team zusammenzufinden und gemeinsam dann auch gegen den Chef aufzustehen. Also das ist nicht immer nur böse.
Und auch die Anlaufstellen zu nutzen, wie zum Beispiel den Betriebsrat oder.
Genau, also erste Anlaufstelle wäre immer, erster fairer Schritt ist immer der Chef direkt. Mhm. Aber Mitarbeiter trauen sich dann meistens nicht so direkt sprechen. Die sagen das dann durch die Blume, so ein bisschen als Humor. Sagen vielleicht, komm, gehen wir mal in den Biergarten und dann nach dem fünften Bier versucht man da mal ein bisschen dem Chef was zu sagen. Das kommt beim Chef gar nicht an. Und das Team hat dann das Gefühl, Mensch, wir haben es ihm schon so oft gesagt, es hilft nichts. Und dann ist die nächste Eskalation, entweder zum nächsthöheren Chef zu gehen oder zur Personalabteilung oder zum Betriebsrat.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über dicke Luft im Büro und Klaus Sohnemann aus Hamburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Sohnemann.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Und eigentlich hätte ich ja gar nicht anrufen dürfen, weil ich bin ja schon Rentner. Aber was mir sehr geholfen hat, und das habe ich erst vor ein paar Jahren kennengelernt, ist die gewaltfreie Kommunikation. Nämlich man hat ja Konflikte nicht nur im Büro, sondern natürlich auch im Privatleben, überhaupt im Daily Life. Und die gewaltfreie Kommunikation, da unter dem, sei mal, Papst Marshall B. Rosenberg, der leider vor 2 Jahren gestorben ist, vor 3 Jahren, das hat mir sehr geholfen, mit Konflikten umzugehen.
Was
das
sagt Rosenberg denn? Was sagt er denn? Was empfiehlt er?
Er sagt erstmal auch, sich in den anderen hineinfühlen und sich überlegen, halt stopp, warum ist der so? Nämlich auch im Büro ist es ja eigentlich so, dass Sie als Chef auch dann was austeilen und sich auch nicht gut dabei fühlen, wenn sie jemand zusammengestaucht haben und sehen, dass der unglücklich ist. Also ich sag mal, das sind ja immer so Wechselwirkungen. Was Marshall B. Rosenberg sagt, ist Folgendes, dass man sich in den anderen hineinfühlen soll und dann eben auch, wenn man den Konflikt hat mit dem, möglichst 3-mal vorher anklopfen, eine Situation finden, wo der gesprächsbereit ist, 3-mal vorher anklopfen und dann eben über die eigenen Gefühle reden, was einem nicht gut tut oder vielmehr, wie man sich dabei fühlt, dass man nun diesen Anschiss bekommen hat oder immer links liegen gelassen wird und so weiter. Und dann eben, das wurde auch schon gesagt, in dem allerersten Gespräch mit der Frau Müller, wenn da so ein 45-minütiger
Monolog
ist, genau, dass man dann den unterbricht und sagt, halt stopp, ich habe jetzt das und das so verstanden. Das heißt, dass man eine Gesprächsbasis aufbaut, dass eben der andere eben das auch mitkriegt, dass sich dann wiederum in mich hineinfühlt und sagt, ja, Mensch, shit, vielleicht habe ich da doch irgendwas falsch gemacht.
Also es bleibt, Frau Wawzinek, bei der alten Weisheit, der Ton macht die Musik. Und deshalb plädieren Sie ja auch für Klärungsgespräche statt Kampfsprache. Das ist ja genau das, was Herr Sohnemann sagt.
Ja, genau.
Können Sie
also
uns 100% noch ein paar
Zustimmung, Herr Sohnemann.
Ja. Können Sie uns noch so ein paar Wortbeispiele dafür liefern, Frau Wawzinek, wie Klärungsgespräche klingen? Also was für Sätze sagt man da? Außer ich habe das jetzt so verstanden oder ich fasse jetzt mal zusammen, wie es bei mir ankommt.
Also erstmal abstrakt geht es tatsächlich darum, dass wir ja normalerweise eher unseren Konfliktpartner als Feind empfinden und eine Kampfsprache ansagen. Also Kampfsprache heißt, wir geben da Gas, um uns durchzusetzen. Und da sind natürlich so Attacken wie Du-Botschaften, du bist unmöglich und das darfst du nicht machen. Also wir greifen richtig an. Unsere Sprache ist wie so ein Messer und unser Wunsch ist auch zu siegen. Und dabei hören wir eben dem anderen kaum zu. Und die Klärungssprache oder auch in der gewaltfreien Kommunikation geht es eben genau darum, dass wir das nicht tun, dass wir von uns sprechen. Also ich sage nicht, du bist unpünktlich, sondern für mich ist es schwierig, wenn ich da stehe und ich weiß, kommst du noch oder kommst du nicht. Urteile nicht über den anderen, sondern gib ihm einen Einblick in das, was für dich gerade schwierig ist. Aber dabei auch im Job besonders nicht so die persönliche Variante. Also ich würde jetzt im Job statt Worten wie ich bin so wahnsinnig enttäuscht von dir, würde ich eher sagen, ich bin irritiert. Ja. Oder ich finde das eigenartig oder ich bin überrascht. Also auch von der Wortwahl nicht so sehr ins Tiefe gehen. Ja. Das kann man im Privaten gut machen. Aber im Job würde ich da anders sein. Und wenn ich den anderen praktisch wenn ich gut zuhöre, ich gebe dem anderen so viel Wertschätzung, wenn ich ihn einfach gut zuhöre und zusammenfasse, wie der Herr Sohnemann gesagt hat, ja, also was ich bei dir verstanden habe, dir geht es da und da drum oder du hast es jetzt so und so erlebt.
Hält das der Realität stand, wenn die Gefühle hochkochen und ich gerade so richtig schön sauer bin und ich habe den Du-kannst-mich-mal-Status erreicht, dann fällt es mir schwer, Ich-Botschaften zu senden. Das heißt, man muss wirklich üben, üben, üben und, wie Herr Sohnemann vorschlägt, dreimal anklopfen, also auch vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Aber so ist doch der Alltag nicht.
Bin ich dran jetzt, ja?
Ja,
ja. Gerne. Also, weil ich glaube, Herr Sohnemann wird da wahrscheinlich auch gerne
genau.
Gerne lasse ich Herrn Sohnemann vortritt.
Es ist nur ganz kurz. Ich glaube, wir sind da hundertprozentig auf einer Linie.
Ja.
Und ich bin ausgebildet worden, so vielmehr habe ich schulen lassen von Simran hier oben in Hamburgs Norden. Und die hat mir das so nahe gebracht. Wichtig ist, wenn so ein Ding ist, nicht gleich lospoltern, sondern erstmal wie beim Geburtsvorgang vor tief einatmen und das erstmal das limbische System oben kühlen.
Die Schmerzen weghecheln.
Richtig, genau, Sie sagen es. Und dann eben auch nicht wir so zurückbollern. Nämlich, oder auch, wenn man eine Nacht drüber schläft und dann am nächsten Morgen hingeht und sagt, du hör mal, da will ich dir mal sagen, das war ja gestern total daneben und. Dann fällt ja sofort die Klappe beim anderen und das bringt überhaupt nichts. Was will man denn? Man will doch mit dem Gegenüber irgendwie gut auskommen. Und muss nicht immer Freund sein im Job, aber eben, dass man doch mit allen, mit dem Gegenüber gut auskommt, dann hat man auch kein schlechtes Gefühl mehr.
Ja.
Und dann geht man auch gern zur Arbeit.
Das ist es doch, ne?
Ich hab noch eine Geschichte dazu. Und zwar, es ist ja so, es gibt ja die impulsiven Menschen, die neigen dazu, dass der Ärger sofort nach außen geht. Ja? Die anderen, die ruhigeren, da geht der Ärger ja erstmal in Rückzug. Ja? Die sind dann eher erstmal so verstockt oder so. Ja, das ist nicht so gefährlich, weil da kann man nicht so viele falsche Worte sagen. Aber die impulsiven Menschen, die müssen hier tatsächlich, das ist denen ihre Natur, ja, und das ist eine Urkraft und die so ein bisschen in Griff zu bekommen, das ist schon eine Herausforderung. Und ich habe erst im Coaching vor kurzem einen Menschen begleitet, der das sehr stark hat und der hat selber dann ein tolles Beispiel gebracht. Er hat gesagt, er nimmt sich das jetzt so vor als Bild, wie wenn er Öl in eine heiße Pfanne hat und er tut jetzt sein Steak da reinschmeißen und dann spritzt es total. Und dann ist das diese Aufregung und dann hat er gesagt, und dann erstmal Deckel drauf und von der Pfanne weg. Das fand ich ganz tolles Beispiel. Also Deckel drauf und weg die Pfanne. Das heißt, ich muss mich aus der Situation rausnehmen, weil ich kann es sonst gar nicht steuern. Und ich sage Sachen, die sagt man, ich habe schon Kunden gehabt, da ist der Papierkorb durchs Büro geflogen, da fallen Worte, die sollten nicht sein. Und da hat man ewig zu tun, das wieder gut zu machen. Deshalb wirklich, wenn man merkt, boah, jetzt wird es richtig heftig für mich, raus. Eine Runde um den Block auf die Toilette, mit jemandem daheim telefonieren und sagen, ich kriege Krise. Daheim darf man ja alles erzählen, ja, richtig sich ablassen.
Dampf ablassen.
Genau, aber eben das schon, schütze dich und nimm dich raus aus der Situation.
Herr Sohnemann, vielen Dank für diese Inspiration aus Hamburg. Das hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und wir gehen nach Eberspitzen, Götzen, zu Heidrun Wietkafel. Schönen guten Morgen, Frau Wietkafel.
Guten Morgen.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit gewaltfreier Kommunikation?
Naja, also ich wollte eigentlich was zur konstruktiven Kritik sagen.
Ja, passt ja gut.
Und zwar war es so, dass ich in der 10. Klasse ein Berufspraktikum machen musste. Das habe ich in einem Übersetzungsbüro gemacht. Und als ich dann meinen Vorgesetzten gefragt habe, was ich denn also zwischendurch dann für Fehler gemacht habe, meinte sie, dass ich selber nachdenken sollte. Und das fand ich sehr unkonstruktiv,
ja.
Weil es mir persönlich nicht weitergeholfen hat.
Ja. Und dabei blieb es? Also sie hat dann auch gar nicht irgendeinen Versuch gestartet, Ihnen ein Feedback zu geben oder irgendeine Art der Rückmeldung? Da kam nichts? Ja. Das ist aber schwach, Frau Wawzinek, oder?
Ja, also Frau Wittkafel, ganz ehrlich, da haben Sie eine Führungskraft mit schlechtem Stil gehabt, finde ich. Ich finde es ganz toll von Ihnen, sich Feedback einzuholen Und das fordert natürlich die Führungskraft jetzt auch heraus, sich dazu Gedanken zu machen. Das ist auch ihre Aufgabe, ihnen ein qualifiziertes Feedback mitzugeben. Und dass sie sich da so locker rausgeredet hat, auf eine, finde ich, blöde Art, ja zu sagen, denk mal selber drüber nach, da macht sie ja so ein bisschen klein, ja, das ist unschön. Nee. Aber von Ihnen toll gemacht, ja, das ist sehr toll, nach Feedback zu fragen, super.
Gab es die Möglichkeit, mit der Vorgesetzten, mit der Kollegin darüber zu sprechen irgendwann? Oder haben Sie es gut sein lassen?
Also ich habe es gut sein lassen, weil es ja auch nur ein Praktikum von 2 Wochen war. Und ja.
Da sind wir, Frau Wawzinek, bei den Typen, von denen wir vorhin schon mal ganz, ganz kurz gesprochen haben. Mhm. Es gibt die Anpasser, es gibt die Vermeider, es gibt die, wen gibt es noch
die
alles?
Durchsetzer, die Durchsetzer, die Kompromissler, die Kooperativen.
Was sind Sie da, Frau Wittkafel? Wie würden Sie sich so einschätzen? Sind Sie eher eine Anpasserin, eine Vermeiderin, wenn es um Konflikte geht? Suchen Sie schnell den Kompromiss?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich eher dann auf meinem Standpunkt beharre, aber ich versuche trotzdem, die anderen dann ausreden zu lassen. Mhm. Und dann versuche ich trotzdem einen Kompromiss zu finden. Aber ich versuche dann auch, Konflikte zu vermeiden.
Ich würde mal denken, Frau Wawzinek, die Durchsetzerinnen und Durchsetzer sind in der Mehrzahl, oder? Also diejenigen, weil man eher denkt, man hat recht.
Ja, im Konflikt ist ja grundsätzlich so, dass man gegenübersteht und jeder sagt, ich habe recht und du bist doof.
Genau.
Und so ist ja unsere Grundhaltung. Durchsetzer ist eher, also das sind eher so Persönlichkeitsmerkmale, so unsere Persönlichkeit, unsere Erziehung, unser Harmoniebedürfnis auch oder welche Erfahrungen wir gemacht haben, ob wir jetzt in Konflikten, welchen Stil wir da bevorzugt nehmen, ob wir eher jemand sind, der sich leichter anpasst und unterordnet sozusagen und sagt, ja, okay, dann machen wir es halt, wie du sagst. Oder ob wir das Gegenteil sind und sagen, meins, 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 muss alles nach meiner Nase gehen. Oder ob wir der Kompromisser, der immer so sagt, ja gut, wie können wir uns da jetzt entgegenkommen, halbe, halbe, aber manchmal auch einen faulen Kompromiss dann findet. Ja. Und dann gibt es auch noch eben den Kooperativen, der mit viel Aufwand nach der guten Lösung sucht. Wie brauchst es du denn und ich und wo liegt die Lösung, ja? Und jeder Stil hat seine Vorzüge zur rechten Zeit. Also da ist jetzt nichts gut oder schlecht, sondern man muss immer gucken, was passt zu welcher Situation und welcher Typ bin ich und wo ist mein Entwicklungspotenzial. Zum Beispiel als Durchsetzer muss ich einfach mal lernen, mich zurückzunehmen. Und als Anpasser steht es mir gut, wenn ich mich auch mal sperrig zeige und sage, nee, jetzt mal nicht. Ich lade herzlich ein, auf meine Website zu kommen. Dort kann man sich einen kostenlosen Test downloaden mit Auswertung, auch welcher Lösungstyp bin ich. Und da sind auch Tipps dabei, was heißt es dann, wo ist mein Entwicklungsfeld.
Frau Wittkafel, schöner Tipp auch für Sie. Können Sie mal reingucken. Erstmal vielen Dank für den Anruf. Und Frau Wawzinek, wenn man das beruflich macht, so wie Sie Konflikte lösen, sind Sie eigentlich total souverän, wenn Sie mal Krach haben mit Ihrem Mann, von dem Sie uns vorhin erzählt haben?
Also mein Mann hat mal zu mir gesagt, es ist schon ein paar Jahre her, aber im Streit, ich fasse es nicht, dass ich gerade mit einer Konfliktberaterin rede. Das reicht vielleicht schon, um einen Einblick. Also ich bin ein impulsiver Mensch. Ich streite auch gerne, ich bin ein streitbarer Mensch und ich glaube an den Streit. Für mich ist ein Konflikt, also auch die Emotionen, weil wir es vorher hatten, Emotionen sollten wir nie unterdrücken. Die sind total wertvoll. Sie sagen uns nämlich, hoppla, hör mal, da stimmt was nicht. Und das zu klären, das ist schon wichtig. Und zwar schnell zu klären und nicht so viel auflaufen zu lassen. Ja? Und insofern, und ich gönne mir im privaten Feld halt auch mal so ein bisschen einfach nur Mensch sein. Da lasse ich mich auch mal gehen und bin in Anführungszeichen hässlich. Weil da kann man auch viel mehr wieder dann für die Versöhnung tun und sich da viel mehr ins Zeug legen. Das ist halt unter Kollegen. Leiste ich mir das nicht, weil wir können uns da auch nicht so ins Zeug legen. Ich habe ein einziges Mal einen Kunden so ein bisschen flapsig angeredet, der hat mir nie wieder einen Auftrag gegeben.
Sagt die Konfliktberaterin Ursula Wawzinek aus München, die heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur. Und Tamara schreibt, so lange auszuhalten, dass es nicht länger geht, ist nur bedingt richtig und gut. Ich habe unter einer Vorgesetzten, die mich definitiv überhaupt nicht mochte, viel zu lange ausgehalten, weil mir die Arbeitsstelle gefiel. Ich war auch zuerst da. Sie hat es mir von Anfang an schwer gemacht nach allen Regeln der Kunst und dies immer mit Hilfe von behauptetem Wohlwollen. Ich bin zu guter Letzt so schlimm krank geworden, dass ich für lange Zeit erst einmal gar nicht mehr arbeiten kann. Ab wann kann man merken, dass es gesundheitsschädlich wird und man besser gehen sollte? Also ob es Indizien gibt? Das ist die erste Frage an Ursula Wawzinek aus München, Konfliktberaterin. Die zweite Frage, direkt im Anschluss daran, kommt jetzt von Inga Schröder. Schönen guten Morgen, Frau Schröder.
Ja, schönen guten Morgen. Bei mir ist das, also ich fand Ihre Metapher eben gerade sehr gut, dass man sich von der Pfanne wegbewegen sollte. Das tue ich jetzt seit einem Dreivierteljahr, indem ich halt durch meine verständliche Hausärztin auch arbeitsunfähig geschrieben wurde, weil ich bin nach 14 Jahren, quasi 17 Jahre beschäftigt im selben Unternehmen, nach 14 Jahren in ein anderes Referat migriert worden, sag ich mal so. Dieses Referat wurde neu gegründet und zwar mit aus der Situation heraus, dass jetzt meine neue Vorgesetzte, die vorher meine Kollegin war, aber wir haben fachlich nicht zusammengearbeitet, mit unserem gemeinsamen Chef nicht mehr arbeiten konnte. Oder ein neues Referat gegründet und man brauchte Personalstellen, um dieses Referat zu bestücken. Also wurde ich mit demselben Aufgabengebiet migriert oder transferiert darüber. Und das hat aber zur Folge, dass ich in diesem neuen Referat dieselben Aufgaben mache, jetzt aber über Referatsgrenzen hinweg, weil alle meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten muss, inhaltlich, fachlich, in dem anderen Referat sind. Und da das noch weiterhin von dem alten Chef geleitet wird, hat sie mir, also meine neue Chefin, gesagt, ich dürfe mit ihm nicht mehr reden, ich darf mir da keine Informationen mehr holen, weil sie hat halt so Vorbehalte ihm gegenüber und diesen Konflikt überträgt sie halt auf mich. Und sodass,
mit der Folge, dass Sie jetzt seit einem Dreivierteljahr arbeitsunfähig sind, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also es war dann so, dass ich halt Projekte hatte, ich habe dort in diesem neuen Referat keine Kolleginnen, die in meinem Aufgabengebiet arbeiten. Also die machen alle etwas ganz anderes. So. Ich habe halt weder eine Vertretung noch eine Zusammenarbeit oder Zuarbeit. So. Und das heißt, ich bin auch immer unter Druck, dass ich, wenn ich krank werde oder meine Tochter krank wird, ich habe halt noch ein kleines Kind, bin alleinerziehend, dass die Arbeit liegen bleibt so und mir extern vorgegeben Termine gesetzt werden, die ich einhalten muss.
Aber Sie sagen, Frau Schröder, Sie sind arbeitsunfähig. Sind Sie jetzt krankgeschrieben oder gehen Sie trotzdem noch arbeiten und können es aber?
Ich bin arbeitsunfähig, ich bin krankgeschrieben. Ja. Also Krankschreibung ist ja so das Umgangssprachliche. Ich bin arbeitsunfähig. Ja. So. Aber aufgrund dessen, also ich habe dann halt... Dann war das halt wirklich so, also ich mache das jetzt mal kürzer, so, das war halt so die Hintergrundsituation. Dann hat meine Fachvorgesetzte oder meine Chefin in meiner Vertretung ein Projekt von mir an die Wand gefahren. Ich war dann in die Reha gegangen, so, hatte das privat organisiert, so, kam zurück, hat sie gesagt, guck mal, so, das ist abgelehnt worden und hat dann aber die Sekretärin dafür verantwortlich gemacht. Ich habe dann hinterher rausgekriegt, dass sie es halt innerhalb von 3 Wochen nicht geschafft hatte. Ja. Habe versucht, das gerade zu stellen, weil die Profs, also meine engsten Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeiten muss, das sind Professoren.
Frau Schröder, das wird halt so kleinteilig. Wir möchten Ihnen folgen. Deshalb würde ich jetzt 2 Sachen vorschlagen. Einmal, weil das sehr gut zu der Frage von Tamara passt. Wie haben Sie gemerkt, dass es gesundheitsschädlich wurde? Was waren die Indizien für Sie?
Ich habe nicht mehr schlafen können. Ich habe nur noch gegrübelt, morgens wach gelegen. Ich habe so Existenzängste bekommen, bin so weinerlich wie jetzt. Und habe halt gemerkt, dass ich dem auch nicht nahe komme. Also ich habe dann versucht, ja halt mit Personalrat, mit den Institutionen, die existieren, halt Gespräche zu führen. Aber die haben sich immer alle so die Arme verschränkt und abgewandt. Und man hat nur die Leitung unterstützt, aber nicht mich als Mitarbeiterin. Mhm. Und da habe ich gesagt, so mache ich das nicht weiter. Ich wurde nur noch angebrüllt, so gar keine gerechtfertigte fachliche Kritik. Sondern,
und jetzt haben Sie jemanden, der Sie begleitet. Jetzt haben Sie irgendeine...
Die Personalratsvorsitzende bei mir, die begleitet mich. Aber sonst habe ich halt kein Backing in der Familie. Ich bin ja alleinerziehend und so. Und das ist halt schon bedrohlich.
Dann Frau Wawzinek, jetzt würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören. Was Ihnen so durch den Kopf geht, soweit Sie was dazu sagen können.
Ja, da kann ich schon was. Also wirklich, Frau Schröder, Sie haben da wirklich eine unfassbar schwierige Situation und Sie schildern so, wie es auch meine Kunden mir schildern. Das ist ganz typisch, was Sie da sagen, dieses nicht mehr schlafen können, nur noch grübeln, Existenzängste. Da eigentlich auch nicht mehr wissen, ja, wer kann das jetzt hier eigentlich klären und mal Ordnung reinbringen, keine Unterstützung haben. Und Sie haben es erlebt, leider, es macht einen krank. Das ist so. Und das hat ja auch Tamara geschrieben. Und das, was wir hier eben sehen, ist, das Erste ist, ich brauche eine klare Analyse. Und da helfen mir außenstehende Menschen, wenn ich einfach und das entemotionalisiere und mal sage, wenn ich jetzt mal alle Emotionen wegnehme, dann mal, wie ist die Situation und was löst es bei mir aus? Und ist das schon, ist das was, was ich noch tragen kann oder ist das schon zu viel? Was mache ich jetzt auch damit? Kann ich meine Einstellung verändern, mein Denken? Wo kann ich vielleicht doch noch eine Klärung bekommen? Weil was ich nicht machen darf, ist, ich darf nicht meine Gesundheit. Ich meine, gerade Frau Schröder, Sie sagen, Sie haben ein Kind, Sie sind alleinerziehend, Sie brauchen ja ganz viel Kraft für Ihr Leben. Insofern ist es schon richtig, da erstmal im Krankenstand zu sein. Nur irgendwann ist der auch vorbei und dann muss es besser weitergehen. Und diesen Weg zu finden, da helfen uns die Emotionen ganz wenig. Da brauchen wir wirklich klaren Verstand und Ruhe und einen Sparringspartner. Ja? Jemand, der das von außen betrachtet und mir hilft, da meine Entscheidungen zu treffen.
Und der entscheidende Satz möglicherweise gerade, Frau Wawzinek, den Sie gesagt haben, war, kann ich meine und wie kann ich meine Einstellung ändern? Mhm. Wichtig ist, ändern kann ich nur mich selbst. Die anderen werde ich never ever ändern können.
Ja, meine Erfahrung ist auch, das teilen viele, die mir das auch zurückspiegeln, wenn ich mich ändere, ändert sich meine Welt und meine Wirklichkeit. Mhm. Und da ist ja Selbstreflexion, viel überlegen, was ist es eigentlich wert? Ja, wie viel Energie gebe ich so einer Sache wie einer Arbeit? Ja, Arbeit schön und gut, aber wie viel Energie gebe ich da rein, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme in diesen Strudel von dem Konflikt meiner Chefin und dem anderen Chef, ja, da dann wirklich zu gucken, wie kann ich mich da rausnehmen, entemotionalisieren, nicht reingehen in den Strudel oder drunter leiden, sondern ganz klar zu sagen, Leute, das liegt bei euch und jetzt schaue ich mal, wie ich das für mich gut hinkriege.
Mhm.
Also schwer zu raten jetzt so pauschal, ja. Man braucht einen Sparringspartner.
Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geholfen, Frau Schröder. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und viel Kraft wünschen wir
ja,
Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute, ja, Frau Schröder.
Danke, tschüss.
Und auch an Tamara natürlich.
Martin Wulfes aus Hamburg fragt im Zusammenhang mit Chefinnen und Chefs, warum muss es überhaupt Führungskräfte geben? Sind wir nicht erwachsen genug, das Hierarchieprinzip aufzulösen? Jeder sucht sich nach seinen Fähigkeiten den Platz, hat eine hohe Selbstverantwortung, es gibt kein Oben und Unten. Ich habe ausgesprochen gute Erfahrungen mit diesem Prinzip gemacht, schreibt er. Selbstverständlich gibt es dennoch Konflikte, die Konflikte finden aber nicht im Rahmen eines Machtgefälles statt. Frau Wawzinek.
Ja, also da sage ich, Herr Wulfes, eine wunderbare Zielvorstellung, die ich zu 100% teile. Wirklich, es ist aber eine Zielvorstellung für mich. Klar, und da möchte sich auch, also wenn man jetzt so die Diskussionen, die Fachdiskussionen beobachtet, wie entwickelt sich Führung weiter, geht es genau in diese Richtung. Da wollen wir alle hin. Da stehen wir aber nicht. Und wie Sie sagen, Konflikte wird es trotzdem immer geben. Also es wird immer reife Menschen dann geben, die so leben und arbeiten können. Und das wird dann auch den Raum geben. Und das sollten wir so schnell wie möglich ermöglichen. Ja? Wir müssen dann nur eine Lösung haben für die Konflikte, die sich nicht klären lassen, weil die ganz schnell auch eben sehr viel Schaden anrichten. Man sieht es ja jetzt zum Beispiel im privaten Umfeld, wenn man jetzt mal nur Nachbarschaftsstreits nimmt, da hat man ja das machtfreie Feld. Und da sieht man auch, dass es leider nicht immer möglich ist, hier eine Klärung herbeizuführen. Und da brauchen wir dann Hilfen, weil bei der Nachbarschaft kann ich das zulassen, dass die Nachbarn sich halt dann einfach aus dem Weg gehen und nicht mehr miteinander reden. Mhm. Aber im Unternehmen kann ich das nicht zulassen, weil das einfach den Erfolg behindert. Hier muss ich handlungsfähig sein und dafür braucht es dann dennoch Lösungen. Aber klar, eine wunderbare Zielvorstellung, zu der ich auch möchte, gerne.
Deutschlandfunkkultur mit Ursula Wawzinek, Konfliktberaterin über dicke Luft im Büro. Und Frauke Siebels ruft uns an aus Leipzig. Schönen guten Morgen, Frau Siebels.
Guten Morgen.
Was haben Sie erlebt? Was möchten Sie erzählen?
Ich muss sagen, vom Typ her bin ich nicht der Durchsetzungstyp, sondern eher der sensiblere Typ und vielleicht eher Anpasser. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich irgendwie auch sehr sensibel für so zwischenmenschliche Dynamiken bin, dass dicke Luft auch entstehen kann, wenn man Zeuge wird sozusagen von Lästereien über andere Kollegen. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass das zu dicker Luft führt, gerade wenn dann der Betreffende in den Raum kommt. Und ich würde irgendwie ganz gern wissen, was ich da tun kann, um das zu entschärfen.
Weil Sie nicht mit reingezogen werden möchten in diese Lästerei über die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, oder ich ist am liebsten auch schon vorher, also wenn ich dazu befragt werde zum Beispiel, dann würde ich gerne das Richtige sagen, um die Situation zu entschärfen.
Frau Wawczyniek, was ist das Richtige, wenn man da jemanden hat, der die über Kollegen lästern will?
Ja, also grundsätzlich habe ich Verständnis für Lästern, weil wir, das machen wir alle, ja, dass wir uns da entlasten. Nur ist es eigentlich nicht der richtige Ort, sich bei den Kollegen zu entlasten, weil es dann schlecht über einen Kollegen reden ist. Sollten wir lieber daheim tun, sozusagen. Also wenn ich das jetzt habe, wie Sie, Frau Siebels, das beschrieben haben, dann können Sie beim Lästern zuhören und dann den Lästerer ermutigen und sagen, du, ich finde, das ist ein wirklich wichtiger Punkt und ich finde, das sollten wir so nicht stehen lassen. Das muss angesprochen werden. Sie muss das wissen. Solange wir ihr das nicht sagen, kann sie es auch nicht verändern. Und dann eher ermutigen, finde doch einen Weg, wie du da wirklich auch vielleicht ein Feedback gibst oder mal ins Gespräch gehst. Ja? So könnte man das sagen. Und man könnte aber auch sagen, du, für mich ist es schwierig, ich mag ungern über Kollegen schlecht reden. Ich bin gerne dabei, wenn wir schauen, was machen wir jetzt damit oder wie lösen wir es, aber jetzt nur da meckern oder lästern, das, sorry, da bin ich die Falsche. Da bin ich, muss man aber vorsichtig sein, weil man dann schnell derjenige ist, über den dann auch weiter gelästert wird.
Wie machen Sie es denn bisher, Frau Siebels? Sind Sie einfach nur still und hören zu?
Also es fällt mir schwer, einfach nur zuzuhören, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann eher als Moralapostel rüberkomme, wenn ich sage, ich finde das nicht gut. Und gleichzeitig ist aber die Empfindung so, ich finde das nicht gut und ich möchte mich auch nicht beteiligen. Nur häufig sind es dann so Grundsatzdiskussionen, die man dann anfängt, von grundsätzlichen Werten gegenüber den Kollegen, die man vertritt oder eben auch nicht. Und schwierig finde ich dann vor allem, wenn das so eine ganze Gruppe ist, die mir da gegenüber steht und keiner kann mit dieser Person gut und es könnte eigentlich nicht sein, dass ich kein Problem mit der habe. So.
Aber zu sagen, wir müssen das ansprechen, ist eine gute Idee von Frau Wawczyniek, finde ich.
Denke ich auch, ja. Ne? Ich werde das mal probieren.
Also, am Montag wieder.
Da möchte ich gerne noch Frau Siebels sagen, das ist wunderbar, dass Sie da anders empfinden. Das ist Gold wert für die Kollegin, über die da gelästert wird. Und es zeigt ihre Menschlichkeit. Nur ich denke, dass wenn sie das abwerten, dass die Kollegen lästern, das bringt nichts, außer sie eben in diese schwierige Situation, Moralapostel. Es geht darum, die auch ernst zu nehmen. Die haben ein Problem, das muss gelöst werden. Und sich vielleicht an der Lösungssuche insofern zu beteiligen, wie können wir das jetzt hier wirklich mal klären, dass da mal Ruhe wieder reinkommt. Und da können Sie eine ganz wertvolle Rolle haben, weil Sie da so Ihre Werte so menschlich sind.
Ja, ich habe das Gefühl, erstmal mache ich mich unbeliebt, aber vielleicht ist es das ja wert.
Ja. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück und danken Ihnen herzlich für den Anruf aus Leipzig.
Viel Erfolg.
Danke auch. Wiederhören.
Tschüss. Saskia Riedmüller wartet in Dresden. Schönen guten Morgen, Frau Riedmüller.
Ja, guten Morgen.
Ihre Erfahrung
mit dicker Luft. Ich rufe an, weil eine Problematik im Freundeskreis ist. Also ein Freund von mir hat große Probleme auf Arbeit. Er wird sozusagen von zwei Kolleginnen oder Kollegen, sagen wir mal so, gemobbt. Das Problem ist halt, dass einer der Kollegen auch Alkoholiker ist, der andere hängt sich da so mit an. Und mein Freund hat diesen Konflikt schon sehr, sehr lange, hat versucht, sich rauszunehmen, hat versucht zu beschwichtigen, frühstückt auch teilweise woanders, weil es sehr problematisch ist. Und es belastet ihn halt sehr. Und er findet keine Lösung und ich suche jetzt nach einer und wollte einfach fragen, was kann er tun, ohne die Arbeit wechseln zu müssen?
Also er hat ein massives Mobbingproblem, weil zwei Kollegen den...
Die ihn auch den Schrank zum Beispiel zumachen, die halt...
Das wollte ich gerade fragen, wie äußert sich dieses Mobbing? Wissen Sie das? Hat er Ihnen das erzählt?
Ja, also es sind eben schon Sachen verschwunden, Werkzeuge versteckt worden und dann hat er die Kollegen angesprochen und die meinten, ja, kannst du es beweisen? Und er hat auch schon mit seinem Chef gesprochen und der meinte, ja, nimm mal Rücksicht, der eine hat ein Alkoholproblem, wenn ich den aber jetzt entlasse, dann stürzt der sozusagen in Abgrund, versucht das zu ertragen. Also er findet auch im Kollegenkreis oder in der Chefetage niemanden, der ihn unterstützt. Und ich habe jetzt schon überlegt, ob man vielleicht Regis schickt oder den Kollegen mal anspricht und sagt, hier, hör auf. Aber das Problem ist halt, dass ihm dann auch gedroht wird. Also die wissen ja auch alle, wo sie untereinander wohnen und so weiter.
Betriebsarzt kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, aber Frau Wawczyniek ist die Frau, für alle Fälle.
Ja, da können wir nur zusammen denken. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation und scheint wirklich Mobbing zu sein. Wir empfinden ja Mobbing ganz oft, wenn das nur ein normaler Konflikt ist. Aber Sie haben hier schon ein paar Indizien angesprochen, die für Mobbing sprechen. Weil Mobbing ist immer, wenn man sehr gezielt daran arbeitet, einem anderen zu schaden. Und das klingt schon so ein bisschen danach.
Ja, wir haben Opfer gesucht, ne?
Ja, und eine Führungskraft ist verpflichtet, das ist wichtig, eine Führungskraft ist verpflichtet, bei Mobbing einzuschreiten. Die Argumentation dieser Führungskraft würde mich nicht davon abhalten, weiter das anzuzeigen, also darauf hinzuweisen, also weitere Schritte zu gehen, auch Richtung Betriebsrat. Aber vielleicht als erstes würde ich empfehlen, mal zu einer Mobbing-Beratungsstelle zu gehen. Dort sind wirklich Experten, die vielleicht nochmal helfen zu sortieren, was kann man tun, was nicht. Das wäre meine erste Anlaufstelle. Ich würde vielleicht jetzt mal erst extern Hilfe suchen von Experten, wo man das nochmal genau erzählt, was da los ist und die das fachlich besser einschätzen können. Aber Mobbing, ich meine, das ist ganz hart, aber das tut uns so viel Schaden. Also der Gemobbte, der nimmt so viel psychischen Schaden, das darf man so nicht stehen lassen. Wirklich, also da ist Handlungsbedarf. Den müssen Sie einfordern.
Ist der Betrieb also groß genug, Frau Riedmüller, für einen Betriebsarzt? Gibt es da einen Betriebsarzt?
Das kann ich jetzt, also das ist eine Klinik.
Ach so. Weil ich meine, also ich dachte jetzt gerade an den Kollegen, der das Alkoholproblem hat. Erstens ist das, finde ich, für den Betriebsarzt auch ein Problem, also was er sich mal angucken sollte. Und zweitens ist natürlich Ihr Kollege derjenige, der da dringend hin sollte, weil er kolossal darunter leiden wird, auch psychisch und physisch darunter leiden wird.
Ja, ich werde das so weitergeben und vielleicht hört er sich auch Ihre Sendung nochmal im Nachhinein an und kann Kraft schöpfen.
Ja, genau. Kann man also ganz lange als Podcast und vielleicht kann er auch direkten Kontakt mit Frau Wawzinek aufnehmen. Auf deren Homepage haben wir verlinkt. Wenn Sie bei uns auf die Homepage gehen, bei Deutschlandfunk Kultur, dann sehen Sie automatisch auch für heute im Gespräch die Homepage von Ursula Wawzinek.
Ja, okay, und abschließend zur Ermutigung von ihm ist einfach, das wirklich ernst zu nehmen. Da nimmt man so massiv Schaden und das ist nicht rechtens. Und er hat da ein Anrecht auf Schutz. Und ich würde eben, wie gesagt, mich erst extern beraten, damit ich da ein bisschen sortiert bin, was ich dann intern mache. Aber sich wirklich Hilfe holen.
Frau Riedmüller, viel Glück.
Danke.
Und danke, dass Sie angerufen haben für Ihren Freund. Dankeschön.
Okay.
Eva Ibert wartet noch in Mannheim auf uns. Schönen guten Morgen, Frau Ibert.
Guten Morgen.
Ein paar Minütchen haben wir noch Zeit, exakt 2 Minuten. Das schaffen wir.
Ich werde mein Bestes geben. Ja, ich bin selber als Beraterin tätig und ich finde, würde gerne noch einen Aspekt hinzufügen, der bei Konfliktlösungen eine große Rolle spielt. Das ist der Kontext, in dem der Konflikt stattfindet. Also was bei mir häufig ankommt, sind Konflikte, die entstehen, weil die Menschen einfach zu viel zu tun haben. So gefühlt aus einer Überlastung nicht rauskommen. Das kennt man selber ja auch. Also wenn die Kinder Magen-Darm-Infekt haben und noch die Waschmaschine kaputt geht, dann wird es schwierig, ne? Gut miteinander umzugehen. Und das, was auch vorhin in Gesprächen genannt wurde, das finde ich immer sehr wichtig, dann zu überlegen, ist das noch meine Arbeit? Bin ich bereit, täglich in so eine Situation zu gehen? Weil es häufig sich ja auch auf die Gesundheit auswirkt. Also die innere Freiheit zu behalten, zu sagen, das ist mein Traumjob, super Bezahlung, viel Benefits, tralala, tralala, aber ich bin mir es wert, es zu überlegen zumindest. Weil ich sage immer, es geht ja nur um die Arbeit.
Das ist ein schöner Hinweis, für den wir Ihnen sehr danken. Also wirklich nochmal auf den Kontext zu gucken, in dem so ein Konflikt passiert. Eva Ibert, danke dafür nach Mannheim.
Vielen Dank.
Ich würde gerne, damit wir den Sack wirklich schön zumachen können, Frau Wawzinek, auf die Bilanz kommen. Was lernen wir aus dem, was wir jetzt 2 Stunden lang mit Hilfe von Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern erfahren haben über Konflikte im Büro?
Für mich ist einfach das Fazit, ein Konflikt ist unfassbar herausfordernd und es ist immer ein Aufruf, eine Einladung, uns persönlich weiterzuentwickeln. Das braucht Zeit, das braucht auch Unterstützung. Also es hat mit Lernen zu tun und in dem Sinne einfach möchte ich ermutigen, sich da schlau zu machen, was dazu zu lesen, vielleicht ein Seminar dazu mal zu besuchen. Also hier sich einfach weiterzubilden. Das lohnt sich. Und es dauert. Also im Coaching habe ich teilweise wirklich, dass ich sage, es dauert ein Jahr, bis jemand seine innere Haltung auch ändern konnte. Wir können uns auch nicht wegzaubern. Wir sind ja auch feste Persönlichkeiten.
Lernhilfen findet man in ihrem Buch Ursula Wawzinek vom Umgang mit sturen Eseln und beleidigten Leberwürsten, wie sie Konflikte kreativ lösen. Ich habe heute gelernt, Deckel drauf, Pfanne weg. Ich bin Gisela Steinhauer, bedanke mich sehr für diesen Tipp, bedanke mich sehr bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und wünsche Ihnen ein relativ, wenn das irgendwie geht, konfliktfreies neues Jahr und vielen Dank für die Anrufe bei Deutschlandfunk Kultur.